kann ich jetzt aber nochmal das Thema nachhaltiges Investieren den Leuten auch nochmal näher bringen. Obwohl, glaube ich, auch einige Leute, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Ansatz, den wir wählen, über die Klimaschiene dann zum Thema Investment kommen.
So, hallo alle zusammen, willkommen zurück beim Quintessence Podcast, heute Folge Nummer 8 und wir freuen uns sehr, weil heute ist unsere erste Folge mit einem Live-Gast. Und zwar haben wir Julius Friedländer, Mitgründer von Cooler Future, auf Besuch und wie immer dabei der Christian. Ja, Julius, zuerst vielen Dank, dass du heute dabei sein kannst. Wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und hoffe, dass wir ein sehr interessantes Gespräch führen.
Ja, wir auch. Und du, Christian,
alles gut? Alles gut, wie immer. Cool, dass wir heute mal was hier in Person aufnehmen. Das ist eine gute Abwechslung und ja, freue mich drauf.
Ja, bin ich mal gespannt, ob die Qualität dann noch besser wird. Das
ist ein ganz neues Gefühl, sich gegenüber zu sitzen.
Genau,
genau. Fühlt sich immer professioneller an, als mit Skype irgendwie und dann Screen Recording, aber ja, bin gespannt.
Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von eurem Equipment.
Ja, die Show muss immer stimmen.
Die Show muss stimmen.
Aber dann ja. Straight zu dir, Julius. Erzähl kurz, wer bist du? Und dann, ja, wie kamst du zu Cooler Future? Kannst du ein bisschen mehr darüber sagen?
Ja, gerne. Ja, mein Hintergrund, ich komme aus dem Startup-Bereich, habe in den vergangenen Jahren für verschiedene Startups gearbeitet, denen geholfen zu skalieren und zu wachsen, habe mehrere Jahre bei Rocket Internet gearbeitet, dort ja, verschiedene Businessmodelle kennengelernt, nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Habe auch eine Zeit in Bangladesch zum Beispiel verbracht und dort einem Startup geholfen, das groß zu machen. Und bin dann nach Rocket Internet zu einer finnischen Softwarefirma gegangen, die Nosto heißt. Mhm. Das Produkt von denen ist ein Recommendation Engine für Online-Shops und war da vor allem im Sales Operations und Business Intelligence Bereich tätig. Und das waren eigentlich auch die Bereiche, in denen ich meistens bei Rocket, bei den verschiedenen Ventures auch tätig war. Ja, das ist so mein Hintergrund.
Schon ein bisschen was gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall im Startup-Bereich einiges gesehen und habe selber gar keinen Investment-Hintergrund. Und bevor ich vielleicht erzähle, wie Cooler Future entstanden ist, vielleicht nochmal, damit man das auch so ein bisschen versteht, der Weg dahin, was eigentlich Cooler Future macht oder was wir, unser Produkt ist ja noch nicht am Markt, oder was wir eigentlich machen wollen. Es ist vielleicht in ein, zwei Sätzen ganz simpel ausgedrückt, wir wollen eine Impact-Investment-App bauen. Das heißt, wir wollen Leuten die Möglichkeit geben, schon mit einem ganz kleinen Betrag, ich sag mal so 25 Euro, in nachhaltige Investments und Anlagen zu investieren und eben den Leuten dadurch die Möglichkeit zu geben, eine Rendite zu erzielen und gleichzeitig auch zu tracken, was ist eigentlich der Impact meines Investments? Und das mit Bezug auf Klima. Also unser Fokus ist absolut das Thema Klima. Und jetzt macht es vielleicht auch Sinn, wenn ich erzähle, wie Cooler Future entstanden ist. Also Cooler Future ist eigentlich ursprünglich, ich kann auch nicht sagen, leider nicht behaupten, dass es meine Idee ist. Wir sind so ein halb finnisch, halb deutsches Team und die Idee kommt von einem finnischen Kollegen von mir. Aber die Überlegung am Anfang war so ein bisschen, kam aus diesem Gedanken heraus, was kann man eigentlich gegen den Klimawandel tun, wie kann man den Klimawandel stoppen oder zumindest wie kann man den Klimawandel oder die Klimaauswirkungen reduzieren. Und ja, dann haben wir so an diese typischen Sachen gedacht, wie man immer hört, ja, weniger Fleisch essen, weniger fliegen, insgesamt weniger konsumieren. Und ich glaube, viele Leute versuchen schon was in die Richtung zu machen, aber ja, für viele ist das auch ein Verzicht, viele wollen das auch nicht unbedingt machen und sehen da auch nicht so ganz den Sinn, wenn sie gleichzeitig ins Ausland gucken, nach China, nach Indien, wo jetzt eine Mittelklasse hochkommt, oder eine Mittelschicht hochkommt, die immer mehr Geld verdient und natürlich auch konsumieren will und leben will. Und ich will das auch gar nicht verurteilen, kann das auch sehr gut nachvollziehen. Das heißt, irgendwie so dieses die Veränderung des Konsumverhaltens hat jetzt noch nicht dazu geführt, dass der Klimawandel gestoppt wurde. Ja, dann, was kann man noch machen, haben wir so ein bisschen überlegt. Na, natürlich, man kann irgendwie wählen gehen. Und man kann durch seine politische Stimme oder seine Stimme, die man hat, die Politik beeinflussen. Aber ich glaube, das, was in den letzten Jahren durch die Politik gemacht wurde in dem Bereich, ich meine, das Thema Klimawandel ist ja schon lange auf dem Radar, aber
so wirklich... können wir auch schon noch eine ganze Podcast-Folge darüber sprechen.
Absolut.
Und warum das nicht umsetzen. Oder?
Genau, es ist einfach nicht viel passiert in dem Bereich. Da kann man natürlich auch demonstrieren gehen. Ich glaube, so Fridays for Future, Extinction Rebellion ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass die in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall viel bewegt haben und bestimmte Sachen angeschoben haben und das auch sehr, ja, das Thema nochmal mehr auf den, ja, mehr auf die Titelseiten der Zeitung gebracht hat. Ja, und für uns war so ein bisschen das Thema, ja, was kann man eigentlich noch mehr machen? Was kann man darüber hinaus noch machen? Und dann ist dieses Thema aufgekommen, ja, was ist eigentlich der Fußabdruck meines Geldes und wie kann ich eigentlich mit meinem Geld vielleicht dieses Thema angehen? Was eigentlich vielleicht so ein bisschen ironisch ist, weil der Kapitalismus vielleicht uns eigentlich in dieses Thema eher reingebracht hat. Und jetzt kann man vielleicht überlegen, okay, kann uns Kapitalismus vielleicht auch wieder da rausholen? Vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich glaube, es ist ein ganz interessanter Ansatz zu schauen, ja, wie kann man eben durch seine Geldanlagen eben auch bei diesen Bereich beeinflussen. So kam so ein bisschen die Idee und vor allem auch mit dem Hintergedanken, ja, wie kann man das auch an mehr Leuten anbieten? Wie kann man auch schon als kleiner Investor, wenn man nur einen kleinen Betrag, weiß nicht, 25, 50, 100 Euro im Monat ansparen möchte oder anlegen möchte, wie kann man damit schon auch einen nachhaltigen Einfluss haben und Impact haben?
Kannst du ein bisschen tiefer reingehen so in die Investmentstrategie, weil es gibt ja schon viele nachhaltige Sachen noch, also was ihr da konkret macht, also worauf ihr achtet jetzt bei der Auswahl, was sind das für Produkte oder wie ihr da konkret investieren wollt?
Ja, klar, gerne. Also vielleicht nochmal zum Hintergrund, ich habe ja gesagt, wir bauen eine Impact Investment App und dahinter steht unser eigener Impact Investment Fonds. Das heißt, wir legen unseren eigenen Fonds auf und innerhalb dieses Fonds managen wir das Portfolio und treffen die Auswahl der Unternehmen.
Ist das ein Fonds oder?
Genau, es ist ein Fonds am Ende. Das heißt, also damit fangen wir jetzt erstmal an. Das erste Produkt, was wir haben werden, ist dieser einzelne Fonds und den werden wir über diese App eben dann vertreiben. Und das wird ein relativ klassischer Mutual Fund. Das heißt, wir investieren nicht nur in Aktien direkt, sondern auch in Anleihen. Das heißt, das wird eine Mischung aus beiden Anlageklassen werden. Und haben wir noch nicht hundertprozentig festgelegt, also wie genau das Verhältnis sein wird.
Ich finde, das macht auch Sinn, ne? Weil wenn man sieht, schon alleine in der ganzen Energietransition oder auch in nachhaltigen Sektoren, dass da trotzdem viel mit Anleihen gemacht wird und nicht nur reines Equity Investment ist.
Also, die Renditen sind natürlich das andere Problem im Anleihenbereich, vor allem aktuell ist da natürlich nicht so viel zu holen. Aber vor allem impactseitig sind Anleihen unheimlich interessant. Wir können dann nachher auch nochmal genauer drüber reden, vor allem auch über das Thema Green Bonds. Aber was unser Ansatz ist insgesamt, man muss natürlich da auch unterscheiden so ein bisschen zwischen, wie wählen wir Anleihen aus und wie wählen wir Aktien aus. Aber generell, der Ansatz ist relativ ähnlich. Aber wenn man sich die Aktienseite anschaut, fahren wir einen kompletten Impact-First-Approach. Das heißt, wir analysieren die Impact-Seite zuerst und wir fangen erst überhaupt mit einer finanziellen Analyse an, wenn eine Aktie oder eine Anleihe diesen Prozess durchlaufen hat und von uns praktisch auch als klimafreundlich empfunden wird. Und dieser Impact-Prozess, den wir, ich kann auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie der eigentlich abläuft am Ende. Das heißt, wir nutzen da schon existierende Frameworks und auch Daten. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch SBT, Science Based Targets, was sagt. Ist, glaube ich, eine ganz interessante Initiative, die mit Firmen zusammenarbeiten und die ein ganz klares Ziel haben, ihr CO2-Ausstoß zu reduzieren und auch einen Plan haben, wie sie da hinkommen, das auch verifizieren durch Auditors oder andere Drittparteien, unabhängige Parteien. Und eben SBT verifiziert das eben auch, schaut sich das genau an man kann eben dann auch Teil dieses Netzwerks oder dieser Datenbank werden. Das ist zum Beispiel ein Startpunkt für uns das genau anzugucken. Da oben drauf oder als nächsten Schritt machen wir dann unsere eigenen Analysen. Das heißt, wir schauen sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Ich glaube, das ist relativ wichtig, weil ich glaube, wenn man sich viele Fonds heutzutage anschaut, die messen einen CO2-Fußabdruck was, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Schritt ist und auch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber das ist natürlich auch immer rückblickend. Und ich glaube, es ist auch genauso wichtig, nach vorne zu gucken. Genauso wie ich bei einer, wenn ich eine Financial Analysis mache, schaue ich mir ja auch an, okay, was war in der Vergangenheit? Wie profitabel war die Firma? Was für einen Umsatz hat sie in der Vergangenheit gemacht? Aber genauso schaue ich ja auch nach vorne und sage, was sind meine Erwartungen eigentlich? Was wird die Firma in der Zukunft an Umsatz? Was wird die Firma in der Zukunft an Profit machen? Und genauso muss meiner Meinung nach eigentlich auch der Ansatz sein auf der Impact-Seite. Das heißt, wir schauen in der Vergangenheit, ja, was ist eigentlich, was hat die Firma schon gemacht, um den CO2-Abdruck oder den CO2-Emissionen zu reduzieren? Und was sind die Pläne in der Zukunft? Wo wollen sie eigentlich hin? Und das schauen wir uns eben auch ganz genau an. Das ist dann auch Teil des Prozesses. Und wenn wir dann diese Impact-Analyse abgeschlossen haben und da eben praktisch ein Impact-Universe erstellt haben von Unternehmen, die von klimaseitig interessant sind, dann darauf machen wir dann die finanzielle Analyse und schauen uns dann eben genauer an, okay, das macht auch von, weil wir natürlich am Ende auch eine Rendite erzielen wollen für den Anleger.
Das ist ja auch so, dass die Leute auf einer Seite, sie wollen okay ihre Werte mit ihrer Anlage irgendwie verknüpfen, aber dann ist man ein bisschen so das Stereotyp so, ja okay, nachhaltig anlegen ist super gut, aber wo ist meine Rendite? Und ich persönlich bin der Meinung, wenn man irgendwie den Fonds gut zusammenstellt, auch wenn man in Einzelaktien investiert, wenn man da die Best Players jetzt nimmt, die werden in der Zukunft, die werden profitabel sein, weil wenn das jetzt der beste Solarenergieproduzent ist, dann wird er profitabel sein oder noch mehr profitabel in der Zukunft, weil das einfach der Beste von dem Sektor ist. Ne?
Ja, ich glaube auch, das ist immer noch so dieses Gerücht oder dieses Vorurteil, was viele haben, wenn ich grün investiere, muss ich irgendwie auf Rendite verzichten. Mhm. Ich glaube aber, dass auch viele Studien in den letzten Jahren gezeigt haben, dass das eigentlich gar nicht mehr so ist, der Fall. Und
der ganze Gegenteil sogar teilweise. Ne?
Genau, absolut. Und ich glaube jetzt auch vor allem auch in der Corona-Krise hat man gesehen, dass als die Märkte alle, weiß ich nicht, 30-40% runtergegangen sind, dass teilweise zum Beispiel die ESG-Fonds viel besser performt haben als die breit aufgestellten Fonds. Und ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist, dass das Thema Klima natürlich auch ein Risiko in der Zukunft ist und ein Risiko darstellt. Und ich glaube auch, je mehr in dem Bereich auch regulatorisch Sachen eingeführt werden und auch der Emissionshandel teurer wird, dass das natürlich auch ein Risiko für Firmen ist, die nicht darauf vorbereitet sind. Das heißt, wenn man in Firmen investiert, die Schritte in die Richtung machen, schon jetzt planen, wie sie den CO2-Emissionen reduzieren, sind die natürlich besser darauf vorbereitet. Und dadurch.
Und auch nachfrageseitig. Ich meine, wenn du überlegst, aktuell ist ja schon in dem Markt auch ein extrem großes Movement. Viele Leute wollen nachhaltig investieren und es wird gefühlt immer mehr. Generell die Nachhaltigkeitsbewegung wird ja größer. Wenn davon aussieht, es passiert in den nächsten Jahren noch mehr in die Richtung, noch mehr Awareness, ist ja auch die Nachfrage nach nachhaltigen Firmen jetzt auch auf der Aktienseite größer. Ne? Also einfach mehr Leute auch aktiv in solche Firmen investieren wollen, was ja auch mit höherer Nachfrage dann auch halt höhere Kurse in Surfer hat. Dazu führen könnte. Ne? Also ich finde das Thema generell spannend, auch nicht nur aus der Nachhaltigkeitssache, sondern auch aus der Rendite-Seite. Also von daher ist das ja absolut nachvollziehbar. Was mich nochmal interessieren würde, einen Schritt zurück. Impact Investing heißt für euch also konkret hauptsächlich CO2. Das ist so euer Key in dem Bereich, was ihr definiert, CO2-Reduktion. Habe ich richtig verstanden bei euch?
Genau, richtig. Also es gibt natürlich in diesem Impact oder auch in dem ESG-Bereich verschiedene Themen.
Genau.
Und ich glaube, dass es schwierig ist, alle Themen mit dem gleichen Fokus abzudecken. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, das Thema Klima anzugehen, weil das, glaube ich, aktuell auch eines der brennendsten Themen ist. Ja. Und da aus dem Grund haben wir eben gesagt, okay, das ist das Thema, dem wir uns vor allem widmen wollen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht auch andere Themen irgendwie anschauen oder auch mit einbeziehen, was ich vielleicht eben nicht in dem Prozess erwähnt habe oder in unserem Auswahlprozess. Wir haben auch noch einen ESG-Filter drin. Das heißt, da nutzen wir dann ein gewisses negatives Screening, um auch andere ESG-Kriterien mit einzubeziehen. Aber nicht mit diesem Fokus, den wir auf das Thema Klima haben. Und ich glaube, man kann in der Zukunft vielleicht auch noch andere Fonds auflegen mit anderen Themen und dann diesem Thema auch gerecht werden mit dem Fokus. Aber ich glaube, es ist schwierig, mit einem Fonds praktisch alles abzudecken.
Ich finde, das absolut Sinn macht, weil was wir auch sehen ist, also gerade so ESG, vor allem das Thema ist ja hier dann noch, also wenn wir jetzt im ETF-Bereich sind, du hast halt dann halt ganz viele verschiedene Anbieter, die ESG auch nochmal unterschiedlich klassifizieren. Also selbst wenn auf dem Fonds ESG draufsteht, hat das bei Anbieter A, B und C komplett andere Aussage und komplett anderen Resultat, was da rauskommt. Ne? Beim einen sind die Waffenhersteller ausgeschlossen, beim anderen sind die Tabakindustrie ausgeschlossen, beim anderen beide und du weißt halt nie, was ist das jetzt eigentlich ganz konkret. Und für mich persönlich, ich sehe auch halt CO2 als, also zuerst mein Kernantreiber an einer nachhaltigen Investition. Ne? Und dementsprechend kann ich das, finde ich, das ist ein guter Ansatz, den ihr erfahrt.
Ich glaube, was du sagst, kann ich auch nur so bestätigen, dass es einfach noch gar keine Standards gibt weltweit.
Genau. Ja, das ist auch das Problem. Also momentan, jetzt ja wissen, so als Marketingbenutzer von großen Emittenten, sagen, ja, wir sind jetzt auch nachhaltig und dann wie Christian Meinzer, dann macht man die Broschüre von dem Fonds auch oder von dem ETF und dann liest man, okay, dann hat man diese Firma drin, ist auch so, okay, aber die will ich gar nicht unterstützen. Ne?
Ja. Wie handhabt ihr das Thema denn insgesamt, das Thema Nachhaltigkeit? Ja. Was ist euer Ansatz?
Also wir haben bei uns in der App, stellen wir dem Nutzer aktuell die Möglichkeit, nachhaltig zu investieren oder eben nicht. Also wir machen es optional, wobei wir schon auch von unserer Kommunikation, also wir empfehlen jeden Anleger nachhaltig zu investieren. Das ist auch das, was wir selbst schon und auch selber so machen und leben. Wir lassen trotzdem die Option, das hat mehrere Gründe. Zum einen, wie du weißt, ist es von der Verfügbarkeit noch nicht so gut wie klassische ETFs. Also gerade, sagen wir mal, wenn du jetzt beim Broker bist, der jetzt vielleicht nicht so groß ist, hast du im Zweifel vielleicht, wenn du jetzt wirklich global dich aufstellen willst, nur mit ETFs und einen Sparplan hast, keine Möglichkeit, wirklich global dich damit aufzustellen. Deswegen wollen wir diese Option auch aktuell lassen. Und wir wählen aktuell hauptsächlich, wenn möglich, SRI-Fonds aus, weil wir glauben, dass wir ein bisschen besser sind als ESG. Jetzt kommen nach und nach tatsächlich auch so Low-Carbon-Produkte auf den Markt. Ich glaube, es gibt aktuell eine Handvoll. Und wir wollen auch die jetzt mehr integrieren, aber das Problem ist, unsere Kunden sind recht jung und die haben halt in der Regel Sparpläne, die sie anlegen wollen. Und bei den Sparplänen hast du im ETF-Bereich immer das Problem, dass bei vielen Banken die nicht verfügbar sind. Also leider ist es ja, wie gesagt, so, du hast irgendwie 1700 ETFs und davon sind dann wirklich teilweise bei den Banken 100 bis 200, 300 sparplanfähig. Und diese neuen Nischen, das sind halt in der Regel die großen MSCI World, MSCI Emerging Markets und diese wirklichen neueren Nischenthemen sind fast dann nie verfügbar. Und deswegen müssen wir das ein bisschen Step-by-Step angehen, wobei wir auch ganz klar auf unsere Richtung und das Thema Nachhaltigkeit für uns als starken Fokus halt definiert haben. Aber es ist halt, wir sind da mit dem Broker ein bisschen beschränkt einfach, ja, dass wir da wirklich da so eine, sagen wir mal, smoothere Transition einfach machen müssen zu den Produkten.
Ja, spannend, auf jeden Fall.
Und, aber ja, wir haben das Problem, was ich eben schon gesagt hatte, also wir können halt selber halt nicht die eigenen Ressourcen aufbringen, um jetzt in depth in diese einzelnen Produkte reinzugehen, weil ne, wir müssen dann auch ganz viele andere Sachen machen. Deswegen da so Klassifizierung oder wirklich auch andere Anbieter auch so zu führen, ist für uns natürlich auch ein Thema, wo wir sagen, wir müssen uns darauf vertrauen, dass wenn da nachhaltig draufsteht, auch nachhaltig drin ist, weil das ist ja ein Thema, was wir dann nicht noch zusätzlich leisten können zu unserem ganzen Thema App-Programmierung und so weiter und so fort und Optimierung. Und das ist ein Riesenthema, deswegen finde ich es auch absolut sinnvoll, dass da halt Firmen stehen, die sich halt auf konkrete Themen da halt spezialisieren, Content, aber auch Auswahl, absolut sinnvoll, ne? Weil wir sehen das auch als Riesenthema. Und wir sehen auch, dass nachhaltige Anleger aktiv aber das Problem haben, wollen, also nachhaltig anlegen, ja, aber fehlendes Verständnis für, was ist eigentlich drin, dann sehe ich mir die Firmen an, die drin sind, warum sollen die jetzt nachhaltig sein, wurde das eigentlich ausgewählt und einfach fehlende Transparenz und das, glaube ich, schreckt auch noch viele Anleger im Markt ab, aber ich glaube, das wird sich ändern.
Ja, ich glaube, da muss einfach auch noch sehr, sehr viel Education betrieben werden und ihr arbeitet daran mit eurem Podcast und ich glaube, dass viele in dem Bereich dann noch den Menschen beigebracht oder den Leuten beigebracht werden kann. Ich meine, erstmal das Thema Investment überhaupt den Leuten näher zu bringen, vor allem, glaube ich, in einem Land wie Deutschland, wo der Anteil der Menschen, die investieren, noch relativ gering ist, wenn man es vergleicht mit USA oder Großbritannien, wo das schon viel etablierter ist und viel mehr Leute wirklich auch in Aktien und Anleihen investieren. Ich glaube, da muss man erstmal schon Education betreiben und da Leute heranführen, obwohl du, was du natürlich sagst, die jüngeren Leute da, glaube ich, schon aufgeschlossener sind. Und dann ist dann natürlich der nächste Schritt, dann nochmal zu sagen, okay, wie kann ich jetzt aber nochmal das Thema nachhaltiges Investieren den Leuten auch nochmal näher bringen. Obwohl, glaube ich, auch einige Leute, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Ansatz, den wir wählen, über die Klimaschiene dann zum Thema Investment kommen. So, ja, was kann ich eigentlich noch mehr machen? Eigentlich über dieses Klimainteresse kommen und dann sagen, ja, ich möchte...
Was eben, cool ist, was total cool ist, ne? Also wenn du darüber, weil das ist ja ein Riesenproblem, dass du dich heute anlegen, ne? Also finde ich cool, dass wenn man dann darüber auf das Thema kommt, da quasi so zwei Passions verbinden kann.
Also ich muss sagen, das ist eigentlich schon die Lösung in deinem Öffnungssatz gesagt, ne? Dass Kapitalismus hat das gebracht, aber du musst es jetzt auch wieder zurücknehmen. Also ich habe gestern einen Podcast gehört, von einem Marketing-Mogul in Frankreich, der Chef von Havas, einer von den größten Marketingagenturen in weltweit. Und der meinte, so Firmen wie zum Beispiel Danone, die haben Schmutz gebracht, indem sie alles in Plastik verpacken und so. Und jetzt müssen die den Plastik wieder wegbekommen, indem sie neue Produkte rausbringen mit weniger Plastik oder anders verpacken und so weiter oder nachhaltiger produziert.
Oder das Plastik rausfischen und
genau, wieder verwenden. Und sie haben eigentlich ein bisschen das Gleiche, ne? Also das sind die, ja, die Finanz hat dazu gebracht, dass man nicht genug darauf geachtet hat und jetzt irgendwie sieht man wirklich den Trend, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob es gut machen heißen soll, aber es geht aber in die richtige Richtung.
Ja, die Frage ist, was kann man dann noch gut machen? Ne? Also die Frage ist manchmal,
oder weniger schlecht
machen. Wenn ich mir so manche Firmen angucke, frage ich mich, was müssen die eigentlich machen, dass die irgendwann mal nachhaltig klassifiziert sind. Ne? was mich interessieren würde, das Thema so, ihr investiert dann nur in börsengelistete Unternehmen, weil gerade im Nachrichtenpress gibt es ja wirklich viele Startups und viele, sagen wir mal, nicht mal Startups, aber junge Unternehmen, die halt, ich sag mal so, die jetzt an so Themen arbeiten wie die Meere, jetzt ein bisschen reiner zu machen, Plastik und so weiter, das sind ja in der Regel wirklich junge Unternehmen, auch die vielleicht nicht börsengelistet sind. Ist das für euch auch ein Thema, dass ihr auch wirklich, sagen wir mal so, in Private Equity Sachen reingeht, in Venture Capital Fonds, oder seid ihr wirklich in Listed Equity, sagen wir auf der Equity-Seite, so ein bisschen fokussiert auch?
Ja, super interessante Frage. Mit dem Thema haben wir uns auch intensiv beschäftigt. Mit dem Fonds, den wir jetzt auflegen, was ein Usage-Fonds wird, den wir in Luxemburg auflegen, der wird nur in Listed Companies investieren. Einfach, weil das von den Regularien gar nicht so geht. Man kann einen gewissen Anteil auch illiquid Assets haben, was wir vielleicht auch nutzen werden, aber dieser Anteil ist relativ klein. Eigentlich müssen alle Assets, die da drin sind, liquid sein und dadurch ist man beschränkt auf Listed Companies. Aber was du sagst, ich glaube auch, dass man den größeren Impact langfristig dadurch haben kann, auch wirklich in Non-Listed Companies zu investieren, über Private Equity, über auch wirklich in Startups zu investieren. Das ist natürlich auch nochmal schwieriger von den auch regulatorisch auch nochmal schwieriger, auch von den Minimum Investments, die man da braucht. Das sind aber Themen, über die wir definitiv nachdenken und uns das als Folgeprodukte auch vorstellen kann. Ich glaube, das ist erstmal so ein ganz gutes Einsteigerprodukt und ich sag mal, in ein, zwei Jahren ist das vielleicht auch nochmal dann interessant, ja, so ein Produkt aufzulegen. Aber definitiv, ich glaube da auch, dass man den größeren Impact noch dadurch haben kann.
Ich glaube auch vor allen Dingen, glaube ich, da kannst du wirklich auch mit so Stories und wirklich Companies überzeugen. Wenn jetzt zum Beispiel angenommen, du hast da irgendwie jetzt eine Firma, die macht jetzt was in Sachen Meerbereinigung. Und erstmal vollkommen egal, wenn ich so eine Company hören würde und sage, die macht das jetzt, ich würde da rein investieren. Vollkommen egal, da will ich keine KPIs, ich würde einfach rein investieren, einfach weil dass so ein Riesenproblem ist und wenn du einmal irgendwie am Strand bleibst und da ist alles voller Plastikflaschen, dann weißt du einfach,
da muss was gemacht werden
und wenn du so nachhaltige Zielgruppe hast, so die, das ist ja quasi so eine Art, das geht ja richtig fast schon in Crowdfunding eigentlich rein, dass du solche Firmen unterstützen willst und sagst, pass mal, wenn ich da vielleicht dann am Ende sogar noch von profitiere, umso besser. Also das, glaube ich, kann auch schon noch ein echt gutes Thema sein. Ne?
Absolut. Ich glaube aber, dieser Markt muss noch sehr viel stärker demokratisiert werden. Ich meine, die Aktienmärkte durch ETFs und so weiter, ich glaube, da hat schon eine gewisse Demokratisierung stattgefunden, dass jeder eigentlich mittlerweile die Möglichkeit hat, schon mit kleinen Beträgen da reinzugehen. Aber ich glaube, dieser Private Equity und Venture Capitalist Bereich, der ist noch nicht so demokratisiert, dass man da so leicht reinkommt. Also ich meine, so ein Moonfair zum Beispiel, die sagen, ja, sie machen, oder die demokratisieren, aber trotzdem, dann ist das Ticket nicht 1-2 Millionen mindestens, sondern sind es 100-200.000. Ich weiß nicht genau, ich glaube bei Moonfair sind es ungefähr 100-200.000. Genau. Natürlich ist das schon mal eine lower boundary, aber trotzdem, man muss auch erstmal seine 100.000 zusammen haben. Und man will natürlich auch nicht, wenn man 100.000 hat, würde man dann wahrscheinlich nicht da rein investieren.
Genau.
Weil dann möchte ja auch nicht alles, sein ganzes Geld da rein investieren.
Du hast von Ozeansäuberung gesprochen, was du auf Deutsch sagst. Es gibt eine Firma, die heißt Big Cleanup, bei euch in Cleanup, das ist eine holländische Firma. Und die machen so eine Maschine, die man ins Meer reinsetzt, die einfach das Meer von Plastik filtert und das Ganze in Plastik aufnimmt. Und die haben über 30 Millionen geraced, also ein 25-Jähriger ziemlich, ja.
Ich habe davon gelesen, ja.
Ja, also richtig spannender Kerl. Und ich glaube, die wollten Crowdfunding machen, ich bin da nicht mehr hundertprozentig sicher. Und da war so eine Nachfrage von Investoren und bekannten Leuten, die da einfach ja, rein investieren wollen, dass der hatte die Runde sofort geclosed.
Ja, hundertprozentig, ja, hundertprozentig. Und ich glaube, da ist so eine Riesennachfrage. Ich glaube, da würden Leute, die würden, wenn die nur hören, okay, da macht jemand die Meere sauber, die würden ein Ticket schreiben, ohne zu gucken. Wenn da ein sympathischer Typ ist und sagt, ich mache ja das und die haben irgendwie, die können das irgendwie technisch bauen. Und deswegen, ich glaube, das ist echt eine gute Sache, wenn man da noch in die jüngeren Firmen reingehen kann irgendwie. Ich glaube, irgendwie so investmenttechnisch kann man es ja schon abbilden. Im Endeffekt ist es ja dann vielleicht jetzt kein Usage, aber eine Vermögensanlage dann vielleicht. Und man tut das irgendwie und hat dann mit euch Leute, die wirklich dann die Auswahl machen von Companies. Ist ja quasi dann so ein, ja, im Endeffekt ist ja quasi ein VC-Fund, der dann quasi Geld von normalen Leuten im Endeffekt aufnimmt. Ne? Also ich glaube, das, glaube ich, ist echt ein Riesenthema, wenn du wirklich in die Impact-Projekte, die Early-Impact-Projekte reingehen kannst.
Absolut. Und ich glaube, wenn man erstmal um dieses Thema Impact Investing und Klima Investing eine Community aufgebaut hat, hat man auch die Möglichkeit, dann das diese Community zu nutzen und dann auch in bestimmte Richtungen dann noch weiter zu gehen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die wir dann haben, dass wir sagen, okay, jetzt mit diesem Einsteigerprodukt wollen wir es erstmal schaffen, eine gewisse Community, ein gewisses Following aufzubauen und dann kann man langfristig eben auch noch andere Themen, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind, wie das Investmentprodukt funktioniert, aber die Leute eben dann da auch anführen kann.
Weil das war auch eigentlich meine nächste Frage, weil viele Menschen, die sich eigentlich aktiv um das Klimawandel wirklich kümmern, sind ja auch besorgt um Thematiken wie Arbeitskultur, Unternehmerkultur. Und da frage ich mich, ja, wie konkret kann das wirklich in ein Investmentprodukt heute anbieten? Und geht das überhaupt?
Ja, sehr schwierige Frage. ich glaube, alle ESG-Themen sind relativ, ja, sind in einer gewissen Weise schwierig zu messen. Mhm. Durch verschiedene Datenanbieter gibt es da Ansätze, wie man das messen kann. Ich glaube, die sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ich glaube, es sind gute Ansätze. Und wenn wir am Ende, wie ich das eben beschrieben habe, in unserem Impact Funnel dann auch nochmal einen ESG-Filter draufpacken, dann nutzen wir natürlich auch diese Daten. Ja. Aber ja, ich sehe deinen Punkt. Es ist vor allem sowas wie Unternehmenskultur, sowas kann man so schwer messen, ist ja auch in einer gewissen Hinsicht subjektiv. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht frage ich an euch zurück, wie seht ihr das Thema?
Also zu Unternehmenskultur ist, also wir beide, ich glaube, probieren einfach eine gute Kultur für uns zu machen in unserem Team, auch dass das Team divers ist. Was jetzt rein Anlage angeht, also ich bin der Meinung, dass man kann das momentan nur mit CO2 machen, weil man muss ja auch trotzdem von Anlageperspektive genug Unternehmen haben, damit man auch nicht zu risikoreich anlegt. Ne? Also man hat jetzt auch keine Lust, einen Fonds mit nur zwei Firmen drin zu haben, die dann irgendwie die besten Unternehmerkultur auf der Welt haben. Und da finde ich, dass dann ja CO2 reduzieren dann trotzdem das momentan das Einzige ist, was man wirklich, wo man auch genug Daten hat, um wirklich eine gute Selektion zu machen von den Firmen.
Und selbst da ist es nicht einfach. Ich meine, das ganze Thema, wenn man CO2 misst, gibt es ja immer noch die Unterscheidung Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Scope 1 und Scope 2 kann man relativ gut messen. Scope 3, wenn es darum geht, ja, was sind die von meinen Zulieferern, von den Dienstleistern, die ich nutze, was sind da die Emissionen oder vielleicht auch von dem Produkt, was ich produziere, in der Anwendung später, was sind da eigentlich die Emissionen? Das dann zu messen, wird relativ schwierig. Aber wir haben zum Beispiel bei uns auch gesagt, wir wollen alle Scope 1, 2 und 3 messen. Und Unternehmen, die gar keinen Scope 3 messen, fallen bei uns auch gleich raus, was natürlich dann auch nochmal stark limitiert. Aber bei vielen Unternehmen ist dieser Scope 3 oder die Scope 3 Emissionen eigentlich der größte Emissionstreiber und von vielen wird da eigentlich komplett ignoriert, was eigentlich schade ist. Aber ich glaube, man muss da einfach auch dann, wie mit allen diesen Themen, genauso wenn es um Unternehmenskultur und solche Themen geht, man muss mit einer, glaube ich, großen Transparenz da reingehen und sagen, okay, das ist messbar, das können wir machen, das können wir noch nicht machen, aber hoffentlich werden in den nächsten Jahren Schritte passieren, um da näher hinzukommen. Ich glaube, man muss da einfach sehr transparent sein und das so dann auch kommunizieren.
Ja. Und wie sieht das mit dem Thema so zum Beispiel, also wenn ich es nicht verstanden habe, ihr fokussiert sich dann wirklich auf Hard Facts. Also die Firma spritzt jetzt, sagen wir, so viele Tonnen halt aus und man sieht da irgendwie eine decreasing einen Ausstoß. Das ist dann so ein Fact. Was ist denn zum Beispiel, wenn jetzt eine Firma recht viel ausstößt, aber zum Beispiel jetzt an Technologien arbeitet, die halt eben den CO2-Ausstoß des Klimas generell schützen wollen? Ist das für euch ein Thema, wo ihr erstmal auf die Facts guckt oder guckt ihr auch zum Beispiel, die Firma arbeitet daran, neue Antriebe zu entwickeln, neue Möglichkeiten, Energiegewinnung zu entwickeln? Und ist jetzt von dem CO2-Footprint für sich selbst als Firma gar nicht so gut aufgestellt, aber arbeitet an Technologien, die dem Klima dienlich sind. Ist das für euch auch ein Thema oder seid ihr wirklich eher auf der Seite, was die Firma an sich für KPIs hat als in ihrem eigenen Footprint?
Also ich glaube, dadurch, dass wir mit dem aktuellen Fonds vor allem fokussiert sind auf Listed Companies, ist dadurch natürlich schon eher der Fokus auf den Fußabdruck der Firma selber. Okay. Was du eben gesagt hast, wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht und dann über Private Equity Investments, über Venture Capitalist Investments nachgeht, ich glaube, da kann man dann auch viel mehr Firmen finden, die wirklich dann auch Technologien entwickeln und da auch Schritte in die richtige Richtung
machen. Ich bin nicht tief genug im Thema, darum zu wissen, ob es vielleicht auch schon börsennotierte Unternehmen geben, die wirklich da irgendwie an sehr, sehr spannenden Technologien halt forschen, die es da vielleicht gibt. Dafür bin ich jetzt zu weit weg, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass da auch schon der eine oder andere Perle irgendwo noch ist, die da vielleicht an coolen Technologien arbeitet. Aber ja, zu finden ist auch erstmal das Thema. Ne? Also ich kenne sie nicht, leider.
Genau, absolut, ja.
Also ja, ein Thema, also ich habe vor kurzem mit einem ETF-Emittent gesprochen und da habe ich auch gefragt, ja, wie stellt ihr eigentlich eure Fonds oder pseudonachhaltige Fonds zusammen? Und sie waren der Meinung, ja, weil ich dachte, ja, guck dir dann einen Teil von den Umsätzen, die dann nachhaltig generiert werden, guck dir, wie das in der Zukunft sich entwickeln wird, guck dir den Ausstoß. Und die meinte, nee, wir gucken nur die Patente. Und ich war so, ja, aber okay, Patent ist ja eine Sache, aber man muss ja auch schauen, ob das dann auch wirklich umsetzbar ist. Ne? Also deswegen fand ich, also was ihr ein bisschen, kommt mir vor, so ein bisschen eine Mischung auch von beiden dann macht, ne? Dass ihr Patente guckt, Ausstoß, aber dann auch die reine Finanzanalyse, was ja aber auch noch immer wichtig ist, finde ich.
Ja, also wir machen, wie gesagt, im Prozess, Teil des Prozesses ist auch, dass wir eben direkt dann mit den Firmen in Kontakt treten. Das heißt, wenn wir, nachdem wir uns die externen Daten angeguckt haben, die wir in unser System laden, nachdem wir praktisch dann unsere Inhouse-Analyse gemacht haben, sind da oft auch noch Fragen und dann treten wir wirklich direkt auch in Kontakt mit den Firmen und sprechen mit denen. Und die sind, obwohl wir jetzt ehrlicherweise als relativ kleines, junges Startup da ankommen, sind die sehr, sehr offen für diese Themen. Und es ist nicht so, dass die dann sagen, ach, es interessiert mich nicht, wir sprechen nicht mit euch, sondern sie sind da relativ offen und man kommt da relativ schnell auch zu, also eigentlich die meisten Firmen sind da wirklich sehr, sehr offen und machen auch Gespräche mit uns. Und da kann man eben dann auch nochmal tiefergehende Fragen stellen und genau herausfinden, ja, wie bestimmte Themen angegriffen werden innerhalb der Firma.
Ich hast du erzählt, ihr macht ja einen Usage-Fonds einfach. Den kann ich aber dann auch ganz normal bei meiner Bank eigentlich kaufen, oder? Oder da brauche ich erstmal keine App erstmal für, oder?
Theoretisch schon, genau, absolut. Den Mehrwert, den du am Ende durch die App hast, ist, dass du eben in der App sofort sehen kannst, das ist meine Rendite und das ist auch das CO2, was durch die Firmen, in die du investierst, eingespart wird.
Okay, also es ist natürlich ein Content-Aufbereitung der Daten.
Genau, also einerseits wirklich ein direktes Reporting von dem Impact, den du hast, plus natürlich nochmal das alles, was du drumherum bekommst, an Education, die ganzen Insights in die Firmen, das heißt, über die App wirst du dann auch die Möglichkeit bekommen, Deep Dives in die Firmen zu bekommen, das heißt, wir werden dann auch Interviews mit den Firmen machen und dann auch die genauen Analysen. Wir wollen auch sehr, sehr transparent sein und eben dann auch alle Firmen auflisten, die in dem Fonds drin sind und nicht das irgendwie versteckt halten, sondern es wird auch wirklich ganz klar aufgelistet sein, okay, das sind die Firmen, in die ihr investiert habt.
Cool, verstanden. Und wie kannst du ein paar mehr Details nennen? Also wie viele Firmen sollen ungefähr investiert werden? Wie teuer wird der Fonds werden? Wann geht's los?
Ja, vom Zeitplan her ist es so, wir wollen Anfang nächsten Jahres an den Start gehen. Und dann ja mit der Endversion, oder was heißt mit der Endversion, aber mit der Live-Version der App an den Start gehen. Natürlich wird es vorher schon eine Beta-Phase gehen. Also wer Interesse hat, an schon vorher in der Beta-Phase teilzunehmen, wir haben auch auf der Webseite schon eine Waiting-List, wo man, wenn man Interesse hat, sich da schon für anmelden kann. Was am Ende im Fonds drin sein wird, wahrscheinlich so um die 35 Firmen. Und dann auch nochmal eine gewisse Anzahl an Anleihen, in die wir investieren werden. Genau, und das wird eben dann am Ende das Produkt sein. Sorry, was war nochmal der zweite Teil deiner Frage? Kosten.
Um die kommt man nicht herum.
Ja, kann ich noch nicht genau sagen, die Kosten. Es wird teurer als ein ETF sein, definitiv, weil es ja auch ein aktiv gemanagter Fonds sein wird. Genau, also wir fahren da auch noch, wir werden auch zwei Anlageklassen haben, das heißt eine Anlageklasse für die Retail-Investoren und dann auch noch eine separate Anlageklasse für institutionelle Investoren. Natürlich für die institutionellen Investoren wird das Management-Fee auch nochmal ein Tick geringer sein und dafür aber ein höheres Minimum-Investment sein. Was wir aber komplett vermeiden wollen, ist sowohl ein Subscription-Fee als auch ein Redemption-Fee. Das kann ich sagen, wird es definitiv nicht geben. Es wird ein Management-Fee geben und das ist dann All-In-Fee, um das eben auch simpel zu gestalten.
Cool. Ja, es macht auch Sinn, weil die Redemption-Fee, also das wissen auch viele Leute nicht, ne, wenn sie investieren eigentlich in Fonds.
Ja, ich meine, es ist halt im Endeffekt ein krasser Vertriebsanreiz, ne? Ja. Wenn du halt einem Vertriebler sagst, komm, du kriegst 5% sofort auf die Summe einmalig, wenn du das Ding abschließt, dann hat halt der Vertriebler halt einen riesen Incentive, die Sachen zu verkaufen. Ne? Und deswegen hat das auch funktioniert über Jahre, aber die Leute checken es halt langsam und dementsprechend sind sie auch nicht mehr bereit, das zu zahlen. Was mich interessieren würde, du hast gesagt, es wird ein Mischfonds. Dann habe ich als Anleger halt nicht so wirklich die Möglichkeit, mein Risiko wirklich selbst zu steuern, wenn ich jetzt von Equity und Bonds rede. Ist das immer vielleicht eine Option, dass ihr vielleicht einen Equity-Fonds macht, einen Bond-Fonds und dann kann der Anleger sich selber aussuchen, okay, ich will jetzt 50-50 oder eben zum Beispiel 80-20, wäre das auch ein Thema, was ihr euch vorstellen könntet? Weil ich kann mir vorstellen, zum Beispiel ich, wenn ich jetzt investieren würde, ich würde halt ja 90-80-100% Aktien schon gerne haben wollen und jetzt in meinem Alter halt einfach sagen, okay, komm, also die Bonds gerade, die sind mir irgendwie, da kommt zu wenig bei rum. Ist das vielleicht auch ein Thema, was ihr dann angeht, dass ihr da noch das vielleicht nochmal separiert?
Ist, glaube ich, auch wieder ein Zukunftsthema für uns. Wir wollen es jetzt am Anfang so simpel wie möglich halten. Und klar, aber das ist nochmal ein Thema, was man in der Zukunft dann auch nochmal angehen kann. Ich glaube, in dem Bereich gibt es halt in der Zukunft verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Ich meine, einen Weg, den wir eben gerade schon besprochen haben, Richtung vielleicht, dass man noch einen größeren Impact erzielt, dadurch, dass man in VC oder in Startups investiert, in Private Equity, oder dass man halt den Weg einschlägt, man bietet noch verschiedene Fonds an mit verschiedenen Aktien-Anleihen-Gewichtungen oder direkt vielleicht auch in die Projektfinanzierung geht, dass man selber vielleicht Anleihen rausgibt, die dann Projekte in bestimmten Ländern oder weiß nicht, zum Beispiel in Afrika finanzieren, bestimmte klimafreundliche Projekte, Solaranlagen, das ist, glaube ich, auch noch ein Weg, den man einschlagen kann. Also,
da wäre ich auch sofort dabei. Wenn wir schon von Zukunft reden, habt ihr irgendwie konkret gesehen, dass jetzt der Corona-Ausbruch irgendwie was daran geändert haben, wie schnell Firmen eigentlich den Klimawandel wirklich was dagegen machen, oder hatte das jetzt keinen so direkten Impact auf die Firmen?
Also, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe da jetzt nicht so viel gesehen, dass Firmen jetzt mit Bezug auf Klimawandel direkt auf diese Corona-Krise reagiert haben oder dass man sehen kann, dass sie schneller reagieren oder dieses Thema. Ich glaube, erstmal hat das ganze Corona erstmal das Thema Klima eigentlich erstmal in den Hintergrund gerückt.
Genau, ne?
Also ich würde es eher so sehen. Ich glaube schon, dass es langfristig zumindest gezeigt hat, dass schnelle Veränderungen auch akzeptiert werden von der Gesellschaft. Wenn der Druck da ist, dass Veränderungen gemacht werden. Und das ist vielleicht so eine Lehre, die man daraus ziehen kann aus dieser ganzen Krise, die dann vielleicht auch mit der Klimapolitik helfen kann. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass irgendwie Firmen da speziell jetzt ihre Klimamaßnahmen irgendwie nach vorne treiben. Ich glaube, eine Riesenchance ist natürlich, jetzt wird sehr, sehr viel Geld in die Märkte gesteckt von allen Regierungen, um eben eine große Krise zu vermeiden oder zu umgehen oder dagegen anzukämpfen. Und jetzt hat man natürlich die Chance, dieses Geld, was rausgegeben wird an Firmen, an bestimmte Konditionen zu knüpfen. Ich glaube, das ist eine Riesenchance. Das hängt natürlich jetzt von den Regierungen ab, was sie sagen und wie dieses Geld rausgegeben wird. Aber ich denke mal, das ist auch noch eine ganz interessante Entwicklung, die da entstehen kann durch.
Aber ich glaube, da, wo wir uns auch wahrscheinlich alle zustimmen können, dass, also ich war schon erstaunt, wie sehr jetzt jeder irgendwie auf ein gemeinsames Seil gezogen hat. Na, also jeder würde gesagt, okay, ihr bleibt zu Hause, ihr zieht eine Maske an und jeder macht das. Also dann können wir es auch sicherlich in der Zukunft für den Klimawandel auch machen. Also vielleicht jetzt nicht die Amerikaner, aber zumindest hier in Europa. Ich glaube, das war schon guter, ja. Was gut ist aus der Krise raus.
Das stimmt, das fand ich auch gut. Was mich so ein bisschen, was ich mich immer frage, ist, so also Themen wie Fleisch zum Beispiel. Ne? Also da gibt es ja super interessante Studien auch, wo wirklich Leute oder wo wirklich getestet wird, was man auch, wenn ich das dem Consumer so eigentlich so ein bisschen mal zeige, was eigentlich da passiert. Also zum einen vom Klima-Impact, aber auch von eigentlich so Themen wie Tierhaltung. Ja? Dann sagt ja kein Consumer, okay, das ist aber jetzt sehr toll. Also das finde ich toll, dass das so ist. Dann sagt ja jeder erstmal, nee, das geht gar nicht. Das Problem ist aber trotzdem, am Ende des Tages kauft trotzdem wieder irgendwie im Discounter dann irgendeine Salami für 1 Euro. Und die Frage ist wirklich, was muss, also das ist, es ist ja kein Geheimnis, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert. Es ist auch kein Geheimnis, dass es für die Umwelt schlecht ist, es ist kein Geheimnis, dass es für die Tiere schlecht ist. Was muss wirklich passieren, dass das noch stärker in den Fokus rückt? Weil das muss ja eigentlich passieren, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe so interessante Studien gesehen, wo dann wirklich das alles gelabelt wurde, dann wurde das Kaufverhalten komplett geändert. Und da frage ich mich, warum passiert das nicht? Also warum wird das nicht gemacht? Und deswegen, ich glaube, diese Hürde, dass da wirklich so ein komplettes Verstehen in der Gesellschaft passiert, das ist viel, viel höher, als wir das vielleicht auch in unserer Blase, in der wir uns bewegen, eigentlich glauben, weil irgendwie, es gibt viel, so viele offensichtliche Themen, die leider, leider, leider noch viel zu sehr am Anfang stehen, als man es eigentlich glauben würde. Ne? Und das ist echt ein Problem, finde ich.
Ich glaube zum Beispiel dieses Thema Fleisch, ich glaube durch verschiedene Argumente, glaube ich, kann man verschiedene Leute überzeugen. Ein paar bekommt man vielleicht einen geringen Prozentsatz über das Thema Klima, dann bekommt man vielleicht ein paar über dieses Thema Tierhaltung, Tierwohl etc. Und meine Hoffnung ist, dass man vielleicht, wenn man das noch weiter nach vorne treibt, dass man Leute über dieses Thema Gesundheit, weil das die Leute direkt betrifft. Und ich glaube, es ist ja auch schon...
Aber so eine Frage, was glaubt ihr, wie viel Prozent der Bevölkerung über die drei Themen jetzt übersprochen nachdenken? Das würde ich mir, was glaube ich, wie viele sind das? Und die aktiv ihr Verhalten dadurch ändern? Wie viel sind das?
Wahrscheinlich sehr gerne. Ich glaube, wenn man hier in Berlin lebt, ist das nochmal eine sehr starke Bubble. Und ich glaube auch nicht, dass das hier sehr repräsentativ ist. Und wenn man das jetzt auf deutschlandweit, aber ich glaube, es ist wirklich sehr kleiner, wahrscheinlich ein sehr kleiner Prozentsatz. Hast du eine Zahl?
Ich glaube, es ist unter 1%.
Ja, also ich glaube auch, es ist eine sehr geringe Zahl, die es effektiv wirklich machen. Die dran denken, glaube ich, ist schon ein bisschen größer, aber das Problem, meiner Meinung nach, sind die Kosten.
Ich weiß es nicht.
Wenn du eine Salami bei Netto hast für 1 Euro oder du hast eine totale vegan Salami für 3,80, also für ein bisschen viel 3,80 sagen wir, da wird fast jeder die 1 Euro kaufen. Da wird sagen, ja, das andere ist viel besser, aber viel Unterschied, dann geht es für das billige. Also ich probiere es nicht zu machen, aber ich kann schon verstehen, dass die grobe Mehrheit dann sagt, okay, ich mache das morgen, heute ist mir noch ein bisschen zu teuer.
Ja, aber ich glaube, es ist auch einfach mittlerweile dieser Anspruch, ja, ich möchte jeden Tag Fleisch essen. Das ist ja auch was Neues eigentlich. Wenn ich irgendwie an meine Geschichten meiner Eltern zurückdenke, in deren Kindheit, bei denen war es nicht so, dass es jeden Tag irgendwie Fleisch auf dem Tisch war.
Das macht ja auch keinen Sinn.
Da gab es irgendwie den Sonntagsbraten, ja. Dann gab es irgendwie freitags katholisch natürlich Fisch und sonst vielleicht mal noch eine Salami, aber es gab jetzt nicht dieses andauernd und immer Fleisch. Und ich glaube, dass es halt wirklich gesundheitlich keinen Sinn macht und klimatechnisch ja, sowieso nicht.
Aber dann sind wir wieder auf der educational Ebene angekommen, dass man Kindern das auch schon in der Schule sagt, also warum sie Geld anlegen müssen, warum sie nicht jeden Tag Fleisch essen sollen. Also,
aber da frage ich mich halt so, also sagen wir so, bei dem Thema verstehe ich es halt wirklich nicht, weil der Staat, da ist ja nur eigentlich eine Interessensgruppe, die wirklich Interesse hat. Das ist halt die Industrie, die Fleischindustrie. So, aber der Staat hat da eigentlich kein Interesse dran, weil es ein Thema ist, was die Gesundheit beeinträchtigt der Menschen. Und wie viele große Fleischproduzenten gibt es in Deutschland? Das sind jetzt auch nicht so viele. Das ist jetzt nicht Deutschland, das ist immer Kernwirtschaftsmotor, sage ich jetzt mal. Und dass dabei so Themen nicht eingegriffen wird, weil ich verstehe nicht, warum muss denn eine Salami 1 Euro kosten? Da mache ich halt mehr Steuern drauf, wenn es so günstig ist. Oder dann mache ich halt irgendwelche anderen Anreize, dann muss ich einfach Massentierhaltung versteuern. Warum macht das nicht unattraktiv, solche Geschäftsmodelle? Und das ist eigentlich so naheliegend und ich frage mich echt, warum es nicht passiert. Und es hat auf so vielen Ebenen halt einen guten Impact.
Sie sind doch klingt jetzt einfach, einen wirklichen Label machen auf reine Produkte, die wirklich nachhaltig sind, oder Bio, und die dann teilweise subventionieren. Okay, du musst jetzt vielleicht nicht Quinoa-Kerne subventionieren, aber wirklich die Kernprodukte, die Leute auch tagsüber wirklich kaufen, wie eine Salami, dann ja, soll man einfach billiger machen, dann zahlt der Staat die Differenz. Also deswegen nehmen sie auch Steuern, ja, dann werden die vielleicht ein bisschen anders dann angewendet.
Oder auch da ist wahrscheinlich so das Thema Labeling so ein Thema. Du hast natürlich ein Bio-Label, aber du hast halt kein rotes Label, müsstest du eigentlich auch haben. Obwohl, mittlerweile hast du das sogar. Du hast ja Massentierhaltung gelabelt tatsächlich, ne?
Hast du ja. Wir haben ja noch letzte Woche darüber gesprochen, ne? Als wir zum Bioladen hingingen.
Ja.
Und was hast du gekauft? Eine Tiefkühlpizza, Oliven und ein Stück Käse.
Ja.
Und sogar du warst erstaunt, wie toll das ist. Ne?
Das ist ein Doppel.
Und, okay, es tut einem dann ein bisschen gut, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich vielleicht was weniger Schlechtes gekauft, aber macht man das jeden Tag, ist schwierig, das wirklich durchzuziehen. Ne?
Ja. Ja, muss man schon sagen. Es ist schwierig, aber. Ich frage mich, was man da machen kann. Also meinst du so das Thema Fleisch, kann man da auch mit dem Thema Impact Investing was dran machen an dem Thema? Meinst du, dass da kann man auch irgendwie was? Wäre dann auch wieder so wahrscheinlich so, obwohl, Beyond Meat natürlich ein Thema. Ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut es schmeckt.
Also ich habe es noch nie probiert.
Ja, ist eigentlich gut.
Ja? Mhm.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe letztens auch, ich bin jetzt erst neu in diesem veganen Burger-Thema drin, aber ich habe letztens auch einen Burger gegessen, zwar so mit, ich weiß ja, so irgendwie so ein Gemüse-Patty rein, also super lecker. Also ich muss sagen, ich super lecker mit dem nur noch. Und ja, also das wäre ein Thema vielleicht dann, was machen würde. So ein Impact Foils als Equity, ne? Beyond Meat, wobei die sind ja mittlerweile auch schon extrem hochbewertet. Ne?
Extrem hochbewertet.
Was sind die besonders für eine Marktkapitalisierung? Also.
Ich weiß nicht, ich glaube, die haben 170% dieses Jahr gemacht und dann letztes Jahr, als die IPO war, war es ja noch höher. Also.
Ja, aber eine geile Firma muss
man. Ja, aber Beyond Meat, wir haben in einer unserer Folgen vorhin schon darüber gesprochen, das ist für uns das Beispiel für wirklich Impact Investing. Weil die Leute, also ich glaube, die haben nicht wirklich das gekauft, weil es ihnen gut schmeckt, haben gekauft, weil sie einfach daran glauben, dass okay, es gibt eine Alternative zu einem Fleischburger oder ich weiß nicht, ob sie wahrscheinlich noch anderes als Burger machen. Ich weiß es nicht, also.
Ich weiß es auch nicht.
Was ist, oder?
Obwohl, die haben schon eine Wurst, haben glaube ich auch.
Na, wahrscheinlich schon Angels machen die dann auch. Nehme ich an, jetzt müssen sie kurz was machen.
Ja, irgendwas. Ich glaube, die machen noch eine Wurst. Ein Hotdog haben die, glaube ich, noch. Wenn sich alles täuscht, müssen wir mal gucken. Ja.
Ich finde das Thema so ein bisschen, für mich ist, ja, wenn ich vegetarisch esse, dann brauche ich nicht diesen Ersatz. Vielleicht manche Menschen brauchen das vielleicht. Für mich ist dann, okay, wenn ich vegetarisch esse, dann esse ich halt Gemüse oder einfach was auch normal einfach vegetarisches Gericht ist. Also für mich hat das keinen Anreiz, irgendwas zu imitieren, was ich sonst esse. Aber vielleicht, wenn es hilft, manche Leute davon zu überzeugen, dann warum nicht?
Ne? Ja, also ich bin totaler Veggie-Burger-Fan geworden, muss ich sagen. Also gerade in Berlin sind echt gut. Also die kannst du dir echt mal ausprobieren. Ich war echt überrascht. Also muss ich echt sagen.
Aber Julius, was ist dann so, wenn du unseren Zuhörern einen Tipp geben könntest, damit sie nachhaltiger sind? Was ist so, was machst du täglich, damit du nachhaltig bist oder deine Aktionen?
Ja, ich glaube, das sind auch relativ viele klassische Sachen, die ich auch mache. Also Thema Fleisch, absolut, ist auch ein Thema. Ich bin kein Vegetarier, aber ich habe in den letzten Jahren das, oder wie viel Fleisch ich esse, schon extrem reduziert. Ich habe schon in der Vergangenheit wirklich eigentlich fast jeden Morgen zum Frühstück Schinken, Salami, Ähnliches gegessen. Aber das habe ich mittlerweile zum Frühstück natürlich, ja.
Wie geht's sich in die Hölle?
Das habe ich komplett eingestellt. Mhm. Und auch, aber für mich war teilweise, ich meine, da war auch für mich einerseits Klimagedanke, einerseits Tierhaltung plus nochmal die Komponente Gesundheit einfach. Und ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wenn ich mittags essen gehe und ich gehe zum Beispiel in einem Vietnamesen und da gibt es ein Mittagsgericht für 5-6 Euro mit Hühnchen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Hühnchen gut ist und ich nehme dann einfach Tofu, weil ich einfach schon der Gedanke, ich kann einfach nicht glauben, dass es gutes Fleisch ist. Aber ich glaube, um nochmal zum Thema zurückzukommen, ja, was mache ich? Ich glaube, ja, Fleisch ist auf jeden Fall ein Thema, was man, glaube ich, gut reduzieren kann, auch mit dem Argument, hey, tut was für eure Gesundheit. Dann das ganze Thema, wie bewege ich mich eigentlich, Mobilität. Ich bin ein großer Fan vom Fahrradfahren. Aber da ist für mich auch wieder mehrere Aspekte. Das ist genauso der Aspekt Klima, genauso aber der Aspekt, ich bewege mich. Ich finde es angenehm, wenn ich abends aus dem Büro komme, mich noch nicht ins Auto zu setzen oder nicht in die Bahn zu setzen, sondern entweder zu Fuß zu gehen oder nochmal mit dem Fahrrad zu fahren, weil man dadurch irgendwie nochmal ein bisschen Bewegung bekommt und man kann sich irgendwie nochmal so ein bisschen Gedanken machen. Und ich finde das irgendwie so einen sehr, sehr angenehmen Ausgleich. Also ich würde das gar nicht, viele dieser Themen sehe ich gar nicht so als Verzicht, sondern ich sehe da eher die Vorteile, die man hat.
So gute Gewohnheit eigentlich.
Genau. Das schwierigste Thema für mich und ich glaube auch für viele andere ist wahrscheinlich das Thema Fliegen. Ich bin in der Vergangenheit, um ehrlich zu sein, viel geflogen beruflich, auch privat. Beruflich jetzt mit Cooler Future haben wir da natürlich sehr, sehr ganz klare, also sehr klare Guidelines. Und
wie sehen die aus?
Also wir sind dadurch, dass wir eigentlich ein Team sind, das teilweise in Finnland ist und teilweise in Berlin sitzt, ist schon auch der Bedarf da, dass wir manchmal fliegen. Man kann es nicht absolut vermeiden. Aber ich glaube, wir haben auch schon vor Corona eine sehr gute Kultur erschaffen, in der man viel über Videokonferenzen, viel über Videocalls machen kann und auch schon Themen besprechen kann und sich nicht jede Woche oder alle 2 Wochen oder einmal im Monat sehen muss, um bestimmte Sachen zu besprechen. Also einmal ist es das Thema, wie kann ich überhaupt insgesamt die Zahl der Flüge reduzieren oder insgesamt die Reisen reduzieren. Dann ist das Thema, okay, wenn ich reise, wie reise ich? Das heißt, wir haben zum Beispiel alles, was man mit einem Zug innerhalb von 7 Stunden erreichen kann, machst du mit dem Zug. Das heißt, alle Reisen in Deutschland zu irgendwelchen Terminen müssen definitiv mit dem Zug machen. Jetzt zum Beispiel aus Finnland ist das Thema natürlich etwas schwieriger. Aus Finnland nach Berlin ohne Flugzeug zu kommen.
Ich glaube, das sind 2 Tage. Also ich habe einen Freund von mir, der ist Finner und der ist jetzt vor kurzem von Berlin nach Hause gegangen. Und ich glaube, der braucht 2 Tage dafür, weil der gibt nicht genug Verbindungen dann, ne? So sofort einen neuen Zug oder Bus. Ich glaube, er muss Zug, dann Bus, dann wieder Zug und dann zu Fuß laufen, ich weiß nicht. Also,
zu Fuß laufen?
Ja, also 2 Tage Reise. Ne? Und dann denkst du auch so, okay, dann nimm dann vielleicht lieber trotzdem den Flieger. Also ist ja auch, Zeit ist ja auch irgendwann.
Genau, absolut. Aber wir haben dann eben auch, wenn geflogen werden muss, dann kompensieren wir auch auf jeden Fall. Für mich ist aber Kompensation immer nur das letzte Mittel eigentlich am Ende, wenn es keinen anderen Ausweg gibt. Also wir nutzen da zum Beispiel Atmosphäre und kompensieren dann alle Flüge, die wir machen, darüber. Aber wie gesagt, nur als Last Resort. Und dann haben wir natürlich auch eine Policy, dass wenn man, egal ob man mit Zug oder Bahn an seinem Ziel ankommt, wie reise ich dann eigentlich weiter? Natürlich nehme ich kein Taxi, sondern ich nehme die Bahn, ich nehme halt irgendein Verkehrsmittel, was dann auch umweltfreundlicher ist, als jetzt alleine mit dem Auto oder alleine mit dem Taxi zu dem Termin zu fahren oder zu dem endgültigen Ziel zu fahren. Ja, das ist auf der Seite da unsere Firmenvorgabe.
Ja, ich denke, beim Fliegen ist generell das Thema halt extrem über die ganzen Discount-Flieger halt so gekommen, ne? Dass du wirklich, da ist, im Endeffekt ist es ähnlich wie beim Fleisch, ne? Du hast irgendwie dann so einen extremen Preisverfall und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin auch viel Ryanair geflogen in meinem Leben, weil wenn du einfach für 10 Euro oder 20 Euro halt mal in eine coole Stadt nach Rom fliegen kannst oder wohin auch immer in Europa oder nach Barcelona oder was auch immer und dann bist du in 2 Stunden da und ne, auf der anderen Seite würdest du mit dem Zug fahren, würdest du wahrscheinlich 12 Stunden brauchen plus du würdest fünffache zahlen, dann ist es
das schwer. Ist nochmal das andere Thema. Es genau. ist einfach vom preislichen Angebot auch innerhalb von Deutschland. Ich meine, die Deutsche Bahn ist einfach nicht so kompetitiv vom Pricing her.
Ja,
muss absolut. Man auch einfach sagen.
Absolut. Also ich muss sagen, in Deutschland zum Beispiel mache ich, innerdeutsch bin ich, glaube ich, noch nie geflogen tatsächlich. Da ist mir wirklich, muss ich sagen, da mache ich es dann wirklich auch, da fahre ich dann halt konsequent Bahn. Da finde ich, ist es mittlerweile okay. Wenn du eine Bahn für 25 hast, finde ich, ist es okay. Ich verzahle in der Regel so 50 Euro von Köln jetzt nach Berlin. Finde ich erstmal ein fairer Preis, so mit dem ICE. Aber teilweise, wenn du dann guckst, wenn du in zwei, drei Tagen was buchen willst, dann bist du irgendwie bei 100 Euro für so eine Strecke Fahrt. Das ist einfach,
das macht keinen Sinn.
Das ist zu viel. Ne?
Obwohl ich auch mittlerweile sagen muss, ich finde es angenehmer, mit der Bahn zu fahren, innerhalb Deutschlands. Weil dieses Thema, ich muss erst zum Flughafen irgendwie kommen, dann sitze ich da rum, dann steige ich in den Flieger und im Zug sitze ich einfach meine 4-5 Stunden, kann meine Sachen erledigen und muss nicht die ganze Zeit irgendwie von A nach B laufen. Also ich finde, es hat auch viele Vorteile, auch wenn es vielleicht am Ende, weiß ich nicht, zum Beispiel die Strecke nach Köln bist du wahrscheinlich am Ende, weiß nicht, dreiviertel Stunde länger unterwegs, Stunde vielleicht länger unterwegs, aber dafür schaffst du in der Zeit auch was und bist nicht die ganze Zeit irgendwie gerannt von A nach B.
Du hast erzählt, ihr kompensiert eure Flüge. Kannst du kurz erzählen, was da eigentlich passiert? Also was passiert beim Kompensieren eigentlich? Weil ich weiß gar nicht, was passiert da eigentlich? Also man zahlt irgendwie Geld, ne? Das weiß ich, aber was passiert dann? Was machen die dann?
Man kauft so einen Ablassbrief und dann sind alle Sorgen weg.
So ungefähr, ne?
Also es gibt verschiedene Modelle und das wird in verschiedene Projekte investiert. Also manche Modelle funktionieren so, dass es in Aufforstung investiert wird. Das heißt, dass dann Bäume gepflanzt werden. Der Effekt ist dann natürlich auch nicht gleich, wenn ein Baum gepflanzt wird, ist das natürlich nicht gleich im ersten Jahr der Effekt zu sehen. Das kommt dann auch über die Zeit. Es gibt aber genauso auch Programme, die arbeiten mit anderen Projekten, die dann Solaranlagen installieren und darin investieren und dadurch eben den CO2-Ausstoß kompensieren. Also da gibt es verschiedene Modelle.
Mhm. Interessant, ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, es wäre, glaube ich, ein Fehler, wenn Leute das jetzt so als die Lösung sehen und sagen, ach, damit kann ich mich freikaufen, jetzt kann ich so viel durch die Welt reisen.
So ein bisschen wie ablassen.
Genau. Jetzt kann ich so viel reisen, wie ich will, sondern ich glaube, man sollte das eher so sehen. Ich glaube nicht, dass man, ja, oder irgendwie muss man sich auch fortbewegen oder will man sich auch fortbewegen und ich will auch nicht, dass irgendwie, oder ich persönlich will vielleicht auch noch die Welt erkunden und auch bestimmte Reisen machen. Und nur wenn es wirklich nicht mehr zu vermeiden ist, dann kompensiere halt. Aber fliege nicht jedes Wochenende und denke dann, ah, jetzt kann ich Bäume pflanzen, jetzt ist ja alles gut.
Ja. Ja, so. Aber auch da, ne? Auch da. Warum kannst du nicht sagen, komm, mal ein bisschen mehr steuern und das, was wir dann an Mehreinnahmen haben, machen wir automatisch, kompensieren wir automatisch. Eigentlich kannst du da auch wieder so mit regulatorischem Thema eigentlich eingreifen, ähnlich wie mit dem Fleisch, ne? Aber ja, schade, dass es nicht gemacht wird eigentlich.
Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, das Problem ist auch teilweise so ein bisschen, dass der Einzelne gar nicht so sieht, okay, wenn ich das jetzt mache, verändere ich die Welt. Du musst halt immer so ein bisschen das größere Ganze dahinter auch sehen. Wenn ich jetzt als Einzelperson entscheide, okay, ich kaufe jetzt meine Hafermilch und nicht meine Kuhmilch, dann, wenn ich als Einzelner das entscheide, wird das ja nicht die Welt verändern. Und es wird jetzt nicht weniger Kühe gezüchtet, nur weil ich entscheide, Hafermilch zu trinken. Oder wenn ich entscheide, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, als einzelne Person würde ich es ja nicht entschieden, ah, jetzt schlachten wir ein Schwein weniger. Ich glaube, dieser Effekt kann halt nur einen positiven Effekt langfristig haben, wenn es eben da die Masse oder eine Massenbewegung draus wird. Und ich glaube, aber so ist es genauso, und da kann man so ein bisschen wieder den Bogen zum Investmentbereich schlagen. Ich glaube, da in dem Bereich ist es genauso. Wenn ich als Einzelner jetzt entscheide, okay, ich bin in Shell investiert, ich verkaufe jetzt, deinvestiere aus meinen Shell-Aktien und gehe dafür in eine nachhaltige Aktie, das wird jetzt, wenn ich das als Einzelner mache, nichts verändern. Aber ich glaube, wenn insgesamt mehr und mehr Geld in nachhaltige Firmen, in nachhaltige Anlagen fließt, wird es halt immer schwieriger für Firmen, die nicht nachhaltig sind, Geld an den Kapitalmärkten zu bekommen. Und ich glaube, da ist es eben genauso, dass es nur darüber geht, dass mehr und mehr Geld in die Richtung fließt und mehr Leute sich dafür engagieren. Ich glaube, das muss man auch noch immer im Hinterkopf haben.
Ja, das stimmt. Genau, was du sagst, ist genau das. Weil du musst ja auch die andere Seite sehen. Weil zum einen ist es ja auch so, wenn ich jetzt angenommen, ich bin jetzt ein Supermarkt, einfach als Beispiel, und ich biete verschiedene Produkte an, dann ist ja auch mein Auftrag, mein Shareholder gegenüber den maximalen Rendite eigentlich zu bringen. Ja? Und dann, wenn halt ich merke, die Kunden wollen billiges Fleisch haben, ja, und ich aber sage, nee, das kriegt ihr nicht, obwohl ich es eigentlich selbst mal angenommen, selbst der gesamte Vorstand würde von, jetzt muss man mal sagen, Billigfleisch stehen wir gar nicht hinter, wollen wir gar nicht machen, aber wenn ich jetzt Geld von Investoren bekomme und denen eine Rendite erwirtschaften muss, bin ich ja auch da im Interessenskonflikt, eigentlich zu sagen, die Kunden wollen es haben, ich gebe es ihnen. Und das ist ja auch so ein Thema. Ne? Wenn ich jetzt da mit einem gesamten so einen Anspruch herangehe, will ich dann auch die Firmen, die wirklich schon diesen nachhaltigen Wert verfolgen, dann spreche ich damit sie, dass dann auch einfach das Geld dahin fließt, wo mit dem Geld auch was Gutes passiert. Ja? Und ich glaube, wenn das mehr und mehr passiert, hast du, glaube ich, auch diesen Interessenskonflikt von nachhaltig auf der einen Seite die Werte, die du vielleicht hast, aber auf der anderen Seite die Shareholder, die halt dann nochmal rein monetär getriebene Interessen haben. Und wenn du das auf eine Linie bringst, ich glaube, dann kannst du wirklich auch was erreichen. Ja, wenn wirklich das Geld und dass die Firma oder das Management wirklich auf einen Strand zieht, dann hast du wirklich, glaube ich, das Setup, was du brauchst, um da wirklich was zu machen.
Problem gelöst, würde ich sagen. Ja,
Problem gelöst. Wenn es einfach wäre. Ja, was sind denn eigentlich deine, Raphael, was sind eigentlich deine Nachhaltigkeitsinvestments, deine Lieblingsnachhaltigkeitsinvestments?
Also ich bin da, stimme dem Julius ganz zu, also Radfahren, weniger Fleisch essen und ich bin kein Kaffeetrinker, das heißt, ich muss nicht ständig eine Kaffeetasse aus Papier irgendwo wegwerfen. Ich habe immer meine eigene Teetasse im Office. Und dann mit dem Rumfliegen, da muss ich euch recht geben, aber es ist schwierig. Also jetzt zum Beispiel, ich fliege heute Abend zurück nach Luxemburg. Vor 4 Wochen bin ich mit dem Zug gefahren, das hat mir 10 Stunden gedauert. Und es ist sicher, dass das irgendwie auf dem anderen Kontinent wäre. Ich müsste 3-mal umsteigern. Und jetzt mit dem Flieger bin ich 1 Stunde in der Luft und das gleiche Preis als der Zug. Das heißt, da bin ich wirklich, also ich möchte viel weniger fliegen, aber manchmal ist es noch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen schwierig, alles mit dem Zug zu machen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber deswegen vielleicht umso mehr Rad dann, um das auch zu
machen. Schnellere Züge bauen, das
genau.
Ist natürlich auch. Ja, ich glaube, wir haben soweit eigentlich viele Themen besprochen heute. Haben wir noch was auf der Agenda, noch eine Spezialfrage vielleicht?
Oder vielleicht auch nochmal an dich die Frage, was machst du denn in deinem tagtäglichen Leben?
Danke, ich habe drauf gewartet. Wir haben die Frage tatsächlich schon einmal, deswegen habe ich das nicht von mir selber erzählt. Aber ja, ähnlich wie bei euch. Ne? Also wie gesagt, ich habe schon erzählt, in Deutschland fliege ich gar nicht mehr, in Europa auch wenig. Ansonsten Fleisch wie bei dir, ich bin auch kein Vegetarier, aber ich habe schon von meiner Veggie-Burger-Liebe erzählt, die ich so langsam entwickelt. Also da wirklich mehr und mehr am Reduzieren, vor allen Dingen, weil ich bei mir ist es auch da sehr ähnlich wie bei dir. Ich merke auch so eine, irgendwie, ich habe einfach, wenn ich es merke, das ist einfach zu günstig und es ist einfach irgendwie, es schmeckt mir schon bei dem Gedanken einfach nicht mehr und ich habe schon beim Gedanken irgendwie keine Lust mehr drauf. Das merke ich irgendwie so von Monat zu Monat mehr gefühlt. Und das Thema, was du auch angesprochen hast mit Mobilität, also ich hatte, als ich in Köln wohnte, hatte ein Auto lange Zeit und ich muss sagen, jetzt schon auch in Köln dann am Ende nicht mehr und hier in Berlin auch nicht. Und ich muss sagen, für mich war es überhaupt nicht irgendwie, weil ich jetzt in der Stadt wohne und immer gewohnt habe, es war überhaupt kein Verlust, wirklich null. Also ich dachte immer so, ich hatte lange ein Auto schon, eigentlich direkt nach dem Abi und dann auch, wenn ich, ne, bis zum Studium auch noch lange, ich dachte immer so, ja, ohne Auto, das brauchst du irgendwie da und da. Aber am Ende des Tages, wenn es dann mal nicht mehr da ist, du vermisst eigentlich gar nichts. Weil ich habe immer in Köln mitten in der Stadt gewohnt und jetzt hier in Berlin ja auch. So, du brauchst kein Auto, es ist eigentlich komplett sinnlos. Es ist eine reine, auch wie du gesagt hast, ne, es ist erstmal cool zu laufen, Fahrrad zu fahren. Du bist in den Öffentlichen eigentlich immer schneller. Und Kosten wollen wir gar nicht drüber zu sprechen. Ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und auch da Nachhaltigkeit. Also ich frage mich echt, wer in der Stadt wohnt, da brauchst du eigentlich kein Auto mehr, um echt zu sein. Und das ist auch so ein Learning, was ich auch am Anfang, aber vielleicht ist es ja immer so. Vielleicht ist es ja immer, dass man sich Sachen eigentlich ganz anders vorstellt, als wenn man es eigentlich mal gemacht hat. Weil bei mir war es genau das. Ich habe mir gesagt, ja, Auto, wenn du mal zu deiner Familie so fahren willst, dann brauchst du das. Aber am Ende des Tages auch dann fährst du halt dann auch mit dem Zug. Und das ist dann auch nicht am Ende des Tages dann der Riesenaufwand. Das sind so die Themen, die ich so mache. Da gibt es sicherlich auch noch mehr Punkte, wo man ansetzen kann, aber kennst du es ja selber.
Ich kenn's
ja
selber.
Irgendwo muss man anfangen und dann ach ja, und Investments, mein Einzelpool ist natürlich auch SAI. Wenn ihr irgendwann euren Fund habt, der in die jungen Unternehmen reingeht, die ihr aussieht, dann werde ich bei euch auf jeden Fall auch ein Investment machen, weil das finde ich ist eine coole Sache, die aktuell auf jeden Fall im Markt fehlt. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr erfolgreich sein kann, weil ich würde solche Projekte sofort unterstützen. Vor allen Dingen, da geht es ja darum,
einer. Das klingt nach einem Commitment. Das lasse ich mir hier unterschreiben.
In diesem Sinne, ja, bin ich echt gespannt, was ihr in der Zukunft so macht. Wir denken mal bleiben in Kontakt. Wir können ja gerne mal sprechen, wenn ihr da am Start seid. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Genau. Ja, vielen, dass du da warst. Vielen Dank auch von meiner Seite. Das heißt, ja, coole Future kommt dann Anfang nächstes Jahr raus, hast du dann gesagt. Dann,
genau, richtig.
Genau, dann sag uns bitte dann Bescheid, dann können wir uns das gerne angucken.
Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und ja, euch so kennenzulernen war sehr schön. Also vielen Dank.
Cool. Danke. Danke an alle Zuhörer, wie immer. Bei Anregungen und Anmerkungen sagt uns gerne Bescheid. Und nächste Woche werden wir noch über ein cooles Thema sprechen und wieder über ein cooles Thema. Und zwar über Geldanlage in Alkohol. Also bleibt dran, bis nächstes Mal. Ciao.